أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und willkommen zu einem neuen Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit den Persönlichkeiten unter den Tabi'un. Und es geht mit einer großartigen Persönlichkeit, einen der anerkanntesten und großartigsten Tabi'in überhaupt. Und das ist Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Ist vielleicht der berühmteste Tabi'i überhaupt. Also viele kennen ihn. Gibt es hier jemanden, der ihn nicht kennt, den Namen noch nicht gehört hat? Hat jeder diesen Namen gehört? Wäre nicht schlimm, ja, also ihr könnt ja sagen, habe ich noch nicht gehört. Ja. Also Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, ist ein besonderer Tabi'i, weil er eben sehr, sehr gelehrsam war. Aber er war auch bekannt oder ist insbesondere bekannt für die Angelegenheiten, die das Herz betreffen. Ja, also es ist ein großer Gelehrter natürlich in allen Disziplinen. Er ist auch ein Überlieferer, ja, ein Hadith-Wissenschaftler. In der Hadith-Wissenschaft jetzt nicht so wie andere. Ja, natürlich ist er auch ein Gelehrter, aber in jeder Disziplin gibt es Leute, die vielleicht bekannter gewesen sind für die eine Disziplin als die andere. Er war bekannt für seine Worte, die das Herz berührt haben. Worte, die den Iman gesteigert haben. Also Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, zu ihm kamen die Leute, damit der Iman steigt. Wir haben gesagt, ja, Imam, ermahne uns. Und dann hat er geredet und dann waren das andere Menschen. Und Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, wie der Name schon sagt, Al-Basri, also der aus Basra. Ja, also, und Al-Basra, also im Irak. Geboren ist er aber in Medina. Er wurde geboren in Medina und zwar am Ende der Ära von Umar radiallahu anhu wa ardah. Also gehört er zu den älteren Tabi'in. Und Al-Hasan al-Basri erlebte, also da war er ein Kind, aber was, also ein Kind im Alter, dass er alles mitbekommt, ja, kein Baby, sondern etwas ja, Teenager, sagen wir es mal so. In der Zeit von Uthman, radiallahu an. Und er hat miterlebt als Kind die Umzingelung Uthmans, radiallahu an. Als die Khawarij gekommen sind und die Wohnung von Uthman umzingelt haben. Al-Hasan al-Basri war ein Kind. Aber er hat das erlebt, er hat gesehen, was da passiert ist. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, er war 14 Jahre alt, als dies passiert ist. Er war ein sehr großartiger Gelehrter, Faqih, also Rechtsgelehrter. Er war ein enthaltsamer, also Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, barakallahu fik, ist immer ein Vorbild, was Enthaltsamkeit angeht. Ich hatte, glaube ich, das letzte Mal schon seinen Spruch erwähnt. Ich habe mitbekommen, ja, ich bin mir sicher, dass mein Rizq mir niemand wegnehmen kann, außer Allah. Also kein Geschöpf kann mir mein Rizq wegnehmen, also habe ich keine Kummer. Also deswegen bin ich unbesorgt. Und etwas Besonderes bei Al-Hasan Al-Basri ist, dass seine Mutter, und sie heißt Khaira, eine Helferin oder Dienerin unsererer Mutter Salama war. Also die Mutter von Hassan al-Basri war bei Salama, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn also Salama radiallahu anha Khaira, die Mutter von Hassan al-Basri, irgendwo hinschickte, kümmerte sie sich selbst um ihn. kümmerte sich Ummu Salama radiyallahu anha ihn. Und es ging sogar so weit, dass man sagt, er war also ein Baby. Ja, also hier geht es jetzt darum, er war ein Baby, Säugling, und dass sie ihn versucht hat, sogar zu stillen. Ja, obwohl sie nicht in der, also in diesem Zustand war. Ja, aber trotzdem versuchte sie ihn also zu beruhigen. Ja, er weint, die Mutter ist jetzt nicht da, was soll ich jetzt machen? Ja, dann versuchte sie so zu tun, als ob sie ihn stillt. Und man sagt, diese Nähe von Al-Hasan al-Basri zum Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zur Mutter der Gläubigen, ist mit ein Grund für diesen Segen, den er hatte, in seinen Worten, in seiner Rede, in seiner Weisheit. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ebenso war er umgeben von den Sahaba radiyallahu anhum, ajma'in. Und deswegen ist es kein Wunder, dass er eben diese gewaltige Erziehung genossen hat. Und die Sahaba haben Dua für ihn gemacht. Wie zum Beispiel Umar radiyallahu anhu, er sagte, O Allah, verleihe ihm Wissen über die Religion und lass die Menschen ihn lieben. Und Umar radiyallahu anhu war auch ein Mensch, dessen Dua erhört wurde, dessen Wünsche Allah Azza wa Jal erfüllt hat. Hieraus entnehmen wir etwas Wichtiges, liebe Geschwister, für die Erziehung der Kinder. Wo leben sie? Wer sind die Freunde des Vaters? Wer sind die Erwachsenen? Nicht nur die seine Freunde, die Freunde vom Kind selbst, das ist natürlich auch wichtig. Aber nicht nur das, es beginnt schon vorher, er ist ein Säugling, er ist ein kleines Kind. Aber da die Mutter beziehungsweise eben der Vater die Nähe sucht zu gottesfürchtigen, rechtschaffenen Menschen, hat dies einen Einfluss auf das Kind. Und das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Wer sind deine Freunde? Mit wem verbringst du deine Zeit? Wo sieht dein Sohn, deine Tochter weitere Vorbilder? Nicht nur dich. Es reicht nicht aus, denn es wird eine Zeit geben, besonders wenn wir uns der Pubertät nähern, wo sowieso die Rebellion beginnt, bei jedem Menschen. Das ist Pubertät. Dann sind die Eltern nicht mehr number one. Mit 5 Jahren, Papa sagt, Mama sagt, Papa sagt, Mama sagt. Es gibt keinen anderen, außer Vater und Mutter. Aber dann 11, 12, 13, gibt es noch andere Menschen auf dieser Welt, außer Papa und Mama. Hier ist es wichtig, dass ich meinem Kind Freunde, meine Freunde, vorstelle, die rechtschaffen sind. Warum? Dass sie sehen, Papa ist nicht der Einzige, der so ist. Papa ist nicht der Einzige, der betet. Mama ist nicht die Einzige, die Hijab hat. Tante X, Onkel Y, die sind ja genauso wie Papa und Mama. Plus Dua. Dein Freund sieht dein Sohn, deine Tochter und wird Dua machen. Allahumma barik, mashallah, möge Allah sie segnen, möge Allah ihn segnen. Aber wenn du im Nirgendwo lebst, bist der einzige, also Praktizierende, und alle anderen um dich herum sind nicht praktizierend, wie erwartest du, wer soll Dua machen, bitteschön, für deine Kinder? Ein Muslim lebt nicht alleine. Also ist Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala aufgewachsen in einer edlen Umgebung. Und das ist wichtig für die Erziehung der Kinder. Ja, das Haus, also die Familie, Vater und Mutter sind A und O, aber nicht alles, sondern wir brauchen noch die Umgebung, ein Umfeld, was rechtschaffen ist. Und Al-Hasan, rahimahullah ta'ala, sagte selbst, ich pflegte in die Wohnungen der Ehefrauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu gehen, als er klein war. Ja, ein Kind spielt herum, ja, rennt hier rein, hier, da. Und welche Wohnungen geht er rein? Ehefrauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Mütter der Gläubigen. Also etwas Besonderes. Was soll er dann hören? Was soll er dann sehen, außer Gutes und Schönes und Rechtschaffenes? Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, wie ich bereits erwähnt habe, war auch ein Vorbild in der Ibadah, wie alle anderen Gelehrten. Also, es gab keine Gelehrte, die nur Wissen haben, aber keine Ibadah. Und es geht mir jetzt nicht um die Pflichten macht ja jeder Mensch, sondern, also sollte jeder Mensch machen, sondern es geht um das, diesen Eifer in der Ibadah. Ja, also, dass man viel Ibadah macht, viele Gottesdienste, und auch Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, gehörte dazu. Dazu gehört das Fasten. Und zwar hat er regelmäßig gefastet, ja, insbesondere was Sunna ist, montags, dienstags, alle drei Tage im Monat, also diese weißen Tage zum Beispiel, die Monate, die heilig sind, wie zum Beispiel Muharram, da hat er viel gefastet und so weiter. Also das Fasten war mit Bestandteil von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, und er war jemand, der regelmäßig nachts betete. Das Gebet nachts, liebe Geschwister, ist die Disziplin, die jeder Muslim trainieren soll. Also es darf nicht sein, dass du sagst, Wallahi, guck mal, Alhamdulillah, ich bin zufrieden mit meinen 5 Gebeten und die 12 Raka'a, Alhamdulillah, mache ich auch. Spaß. Qiyamul Layl steht gar nicht auf meinem Plan. Das darf nicht sein. Ich mach's noch nicht, okay, ist wieder eine andere Sache. Aber dass du es gar nicht vorhast, du hast kein Ziel. Jeder von uns hat Ziel, oder nicht? Du willst vielleicht irgendwann mal ein Auto kaufen, wenn du es noch nicht hast, oder erneuern. Du willst irgendwann mal ein Haus kaufen, ja, oder du willst irgendwann mal irgendwas machen. Dieser Plan ist bei dir drin. So muss auch sein, irgendwann möchte jemand sein, der immer Qiyamul Layl macht. Auch wenn es nicht jede Nacht ist, aber sehr oft pro Woche. Dieser Wille, dieser Entschluss, der muss jetzt schon da sein. Ansonsten wirst du ja nie den Antrieb haben, das zu erreichen. Al-Hasan al-Basri hatte zweimal die Pilgerfahrt vollzogen. Einmal zu Beginn als Jugendlicher und einmal zum Ende seines Lebens. Und andere sagten, die Imame des Zuhd. Zuhd ist Enthaltsamkeit. Ja, also, dass sie die Dunya ignorieren. Das heißt nicht, dass sie nicht leben. Aber die Dunya ist für sie nicht wichtig. Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit heißt nicht, dass du zerfetzte Klamotten trägst. Enthaltsamkeit ist im Herzen. Aber selbst wenn du gute Sachen trägst, du trauerst nicht, wenn sie nicht mehr da sind. Das ist Enthaltsamkeit. Dass du die Dunya loslassen kannst. Aber wenn sie zu dir kommt, Allahumma barik, Alhamdulillah. Aber was ist, wenn sie nicht mehr da ist? Falle ich nicht tot um? Bin ich nicht in Kummer und Sorgen? Sondern Alhamdulillah ist sie da, Allahumma lak alhamd, wird sie genutzt für Allah. Ist sie nicht da, bin ich geduldig. Auf jeden Fall hat man gesagt, die Imame, also Vorbilder in Sachen Enthaltsamkeit von den Tabi'in, sind unter anderem Al-Hasan, also Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Wenn in Werken oder so gesagt wird, Al-Hasan sagt, dann ist es Al-Hasan Al-Basri. Ansonsten steht Al-Hasan radiallahu an, also du weißt, der Sohn von Ali radiallahu an. Ja? Aber wenn einfach so Al-Hasan rahimahullah, dann ist gemeint wer? Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Al-Hasan al-Basri war aber nicht nur ein Gelehrter, sondern er ist auch, also der unterrichtet hat, sondern er ist auch in die Kriege gezogen, ja, in der Zeit, er lebte ja in der Zeit der Umayyaden dann, ja, also Uthman war ja ein Kind, ja, Teenager, ja, und dann bis ja Ali radiallahu an und so weiter, und nach Ali radiallahu an und Al-Hasan, dann kam Muawiya radiallahu an und die anderen Kalifen. Zu den Kriegszügen gehörte ein Kriegszug nach Kabul, Afghanistan. Also er ist bis dorthin gegangen, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Und man hat über ihn gesagt, er war ein sehr mutiger Kämpfer. Er war ein sehr mutiger Krieger, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ebenso wurde er Richter, ja, oder bevor wir zu diesem Aspekt kommen, noch hier. Und zwar
Al-Muhallab ibn Abi Sufra, das war einer der größten Generäle in der Umayyadenzeit. Inshallah werden wir noch über ihn ein bisschen reden. Er hat die Kriege gegen die Khawarij geleitet. Ja, viele, also mehrere Kriege, es dauerte ein bisschen, gegen die Khawarij in der Umayyadenzeit. Die Khawarij, ja, das ist die schlechte Nachricht, ja, die gibt es eben bis Yawm al-Qiyamah. Ja, Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns das gesagt. Ja, bis die letzte Generation in der Zeit des Dajjal auftauchen wird. Und die werden nicht in Dajjal bekämpfen. Sie werden wie immer was, ihr Hobby ist was, Muslime bekämpfen. Und diese gab es ja auch in der Umayyadenzeit, wie in jeder Zeit eben. Und Al-Muhallab ibn Abi Sufra war einer der größten Generale, die diese Khawarij bekämpft haben in der Umayyadenzeit. Auf jeden Fall, dieser gewaltige General, wenn es drauf ankam, wir brauchen jetzt Krieger, hat er Al-Hassan al-Basri nach vorne geschickt. Und das zeigt eben, wie gewaltig dieser edle Tabi'i war. Wie gesagt, er war auch Richter. Und zwar in der Zeit von Umar ibn Abdul Aziz, der genannt wird der fünfte rechtgeleitete Kalif. Ja, also nach den vier. Gut, Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu hatte ja 6 Monate auch, war ja auch Kalif. Aber man sagt, also nach diesen vier ist eben der fünfte von den Tabi'in eben ein rechtgeleiteter Kalif. Umar ibn Abdul Aziz, inshallah werden wir auch etwas ausführlicher über diesen edlen Kalifen sprechen. Die Gelehrten oder die Imame, die Lehrer von Al-Hassan al-Basri sind natürlich die Sahaba. Ja, dazu gehört Imran ibn Husayn, al-Mughira ibn Shu'ba, Abdurrahman ibn Samura und so weiter und so fort. Ja, also viele Sahaba, ibn Abbas, auf jeden Fall, er lebte in Medina, also da waren ja sehr viele Sahaba. Zu den Schülern von Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, gehört Malik ibn Dinar, ja, dessen Geschichte auch interessant ist. Dann haben wir viele andere Tabi'in und Tabi'in, die von Al-Hassan al-Basri gelernt haben. Al-Hassan al-Basri war auch ein schöner Mann. Also das war auch eine Besonderheit. Eines Tages, als jemand nach Al-Basra gehen sollte, und um Al-Hassan zu sehen, dann hat man ihm gesagt, schau dir, wer der Schönste ist, das ist er. Also wenn du suchst jetzt Al-Hassan Al-Basri, guck, wer der Schönste ist, das ist er. Ja? Also Allah Azza wa Jal hat ihm auch diese Gabe gegeben, die Schönheit, also nicht nur der Worte und des Inneren, die Schönheit des Glaubens, sondern auch die Schönheit des Aussehens. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer die Schönheit geben, die keine Fitne für uns ist. Denn Schönheit kann eine Fitne sein. Wenn du der Schönste im ganzen Land bist, ja, dann oder eben eine Frau die Schönste im ganzen Land, dann ist das eine gewaltige Fitne. Das heißt nicht, hoffentlich sehe ich hässlich aus, sondern das bedeutet, wisse, dass es eine Gabe ist, die eine Versuchung sein kann. Ja? Al-Hassan al-Basri, alhamdulillah, hat diese Gabe benutzt für Gutes. Ja? Aber Schönheit ist eben eine Gabe, die sehr, 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 sehr oft für Schlechtes benutzt wird. Möge Allah uns davor bewahren. Einer der Schüler oder auch Tabi'in, Qatada, hat gesagt, Al-Hassan war der wissendste unter den Menschen, was das Erlaubte und Verbotene angeht. Also die Gebote des Islams. Ebenso sagte einer, Al-Rabi' ibn Anas, ich ging zu Al-Hassan 10 Jahre oder so viel Allah wollte und an jedem Tag habe ich etwas Neues gehört, was ich vorher nicht gehört habe. Stell dir mal vor, ein Gelehrter sagt dir 10 Jahre tagtäglich neue Sachen. Was ist das für ein Lexikon? Ja? Aber so waren eben diese gewaltigen Gelehrten. Rahimahumullah ta'ala. Al-Imam al-Dhahabi, das ist der größte Gelehrte, der Biografien geschrieben hat, einer der größten, ja, Schüler von Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Und Imam al-Dhahabi, die Art und Weise, wie er über die Persönlichkeiten redet, ist besonders. Wenn sie keine gewaltigen Fehler haben, das ist ja klar, der lobt und so weiter. Aber das Besondere ist, inshallah werden wir das auch mal sehen, bi'idhnillahi ta'ala, bei einigen, die ein paar Fehler haben, wie er dann aber gut über sie redet. Im Gegensatz zu den Fanatikern heute. Ein Fehler, tschüss. Sondern, dass man sagt, guck mal, er hat doch viel Gutes. Und diese Fehler versickern ja, in diesem Haufen an guten Sachen. Ja. Auf jeden Fall über Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, sagte er, wenn er spricht, weinte er. Also Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, war ein sehr sensibler Mensch, natürlich aus Furcht vor Allah, aus Schamgefühl vor Allah, aus Sehnsucht nach Allah. Also man weint ja aus verschiedenen Gründen. Ja? Wenn du Sehnsucht hast und so weiter, dann weinst du auch. Du schämst dich, du weinst, du hast Furcht, du weinst. Er sagte zum Beispiel, also Al-Hassan al-Basri, O Diener Allahs, ein Baumstamm hatte Sehnsucht nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ihr müsst umso eher Sehnsucht haben nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er meint also diesen Hadith, Rasul sallallahu alaihi wasallam hatte ja einen Baumstamm gehabt, auf dem er stand, um die Khutbah zu halten, bevor man ein Mimbar, ja, die Kanzel gebaut hat. Und als man ihm gesagt hat, ja Rasulallah, bitteschön, ja, hier bekommst du jetzt eine Kanzel, hat er Rasul alayhi salatu wassalam gehört, wie dieser Baumstamm weint. Auf ihm stand der Prophet sallallahu alayhi wasallam und jetzt nicht mehr. Al-Hassan al-Basri sagt, dieser Gegenstand weint, hat Sehnsucht nach dem edlen Propheten sallallahu alayhi wasallam. Und du nicht? Sheikh Ayman Suwaid, Hafizahullah, ist ein Beispiel, subhanallah al-Azim, wenn du ihn siehst, vielleicht kennt den einen oder anderen, besonders für Koran ist er bekannt, aber nicht nur, also auch Hadith hat er Ijazat und so. Auf jeden Fall, wenn über den Propheten geredet wird, sallallahu alaihi wasallam, weint er. Du brauchst nur sagen, Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam fängt an zu weinen. Aus Sehnsucht nach dem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie komme ich zu dieser Stufe? Viel Ibadah. Sheikh Ayman Suwaid hat mir gesagt, er hat 5-mal den Koran komplett durchgelesen in der Kaaba. Innen drin. Nicht um die Kaaba. In der Kaaba. Das bedeutet also, diese Ibadat, die man macht, die lassen dein Herz weich werden. Und der Sheikh Fathi Eid, Hafizahullah, sagte, wenn dieses vereiste Herz schmilzt, fließen die Tränen. Das heißt also, das Herz, das ist der Grund, ob die Tränen fließen oder nicht. Wenn es vereist ist, hart ist, starr ist, fließen die Tränen nicht. Wie komme ich dazu? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns das beigebracht. Wenn wir Koran lesen, er hat gesagt, dann weint oder tut so, als ob ihr weint. Also was soll das heißen? Jetzt nicht Schauspielern, sondern strengt euch an. Also empfindet dieses Schamgefühl, diese Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Trainieren, Trainieren, Trainieren. Irgendwann fließen die Tränen bihaulillahi tabaraka wa ta'ala. Also wir waren ja bei Dhahabi, rahimahullah ta'ala. Eine Besonderheit, die bekannt ist über Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Wir hatten ja über Sa'id ibn al-Musayyib gesprochen, rahimahullah, und haben gesagt, die Hadithe, die Mursal sind, Plural Marasil. Mursal Hadith, was waren das nochmal? Ja?
Ein Tabi sagt, dass Rasulullah
Sehr schön. Wenn ein Tabi'i sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, da sagen die Hadith-Wissenschaftler, guck mal, bei allem Respekt, aber du hast den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen, sonst wärst du ja kein Tabi'i, sondern ein Sahabi. Also bitte, her mit dem Sahabi. So präzise sind die Gelehrten. Und was haben wir gesagt bei Sa'id ibn al-Musayyib? Was ist seine Marasil, seine Mursal-Haditha? Ja? Sie werden trotzdem angenommen. Warum? Weil er gefällt uns. Assalamu alaikum. Nee, weil das wurde geprüft. Und man hat immer die fehlenden Sahaba gefunden. Ja, warum sagt er das überhaupt? So, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja, genauso wie du das machst. Oder sagst du deine Kette? Mein Vater sagte, dass sein Großvater, sein Vater sagte, dass sein Vater sagte, bis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Machst du das? Oder sagst du, guck mal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam hat 5 Säulen. Du sagst doch auch nicht die Überlieferungskette. Das heißt, der Einfachheit halber haben die Ulama manchmal das unterlassen. So, wie sieht's jetzt aus mit al-Hasan al-Basri? Hier gilt die Regel, die Marasil von al-Hasan al-Basri sind da'if. Wie? Kann doch nicht wahr sein. Junge, guck mal, das ist eine andere Sache. Das heißt nicht, dass er gelogen hat. Nein, sondern das bedeutet, wir haben nicht immer den Sahabi gefunden. Das heißt, die Gelehrten haben geprüft, sag mal, gibt es noch einen anderen Überlieferungsweg? Du suchst und suchst und suchst und suchst. Ich habe keinen anderen Überlieferungsweg gefunden, wo der Sahabi erwähnt wird. Was mache ich dann? Tut mir leid, Hassan al-Basri, bei allem Respekt, du bist wirklich der Imam der Tabi'i. Ich habe dir gesagt, das ist der Größte, wenn nicht der Größte, einer der größten Tabi'in überhaupt. Aber in der Religion gibt's nicht, wallahi, ich drück mein Auge zu, weil du bist so gut. Nein, das ist Din, ist das. Das ist Religion. Hast du jetzt die Lücke gefunden oder hast du nicht die Lücke gefunden? Noch einmal, warum macht das al-Hasan al-Basri überhaupt? Der Einfachheitshalber, der macht einen Ders, okay? Und wie gesagt, er war bekannt für was? Für Unterrichte, die das Herz berühren, ja? Tafsir al-Quran und Erläuterung der Hadith, so dass der Iman steigt. Und da hat er jetzt nicht immer gesagt, haddathana, qala haddathana, qala haddathana. Also, der und der hat uns überliefert, dass der überliefert hat, dass der überliefert hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Sondern der Einfachheit halber sagt er, qala Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So wie wir das machen, wenn ich euch sage, guckt mal, Al-Ikhlas ist wichtig. Warum? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, innama al-a'malu bin-niyyat. Die Taten sind entsprechende Absicht. So, das ist technisch gesehen, hadith-technisch, jetzt ein nicht authentischer Hadith, wenn es Amen sagt. Hallo, wo ist die Überlieferungskette? Ist das klar? Will ich lügen? Nein, ich will nicht lügen, sondern ich habe das einfach nur der Einfachheit halber gesagt. So, jetzt kamen die Schüler von al-Hasan al-Basri und haben gesucht, wo ist jetzt der fehlende Sahabi? Haben sehr oft nicht gefunden. Nicht, weil er gelogen hat, sondern weil wir keinen anderen Überlieferer hatten. Ja, wo sind die anderen? Vielleicht ist einer gestorben. Oder Allahu A'lam, was passiert ist. Also nicht, dass wir denken, Al-Hasan al-Basri hat das jetzt absichtlich gemacht. Jetzt erfinde ich mal, a'udhu billah. Dann wäre er ein Lügner. Und ein Lügner wird kein Imam. Also wird kein Vorbild für die Muslime. Ist das klar? So, die Gelehrten haben das studiert, haben gesagt, bei allem Respekt, al-Hasan al-Basri, seine Überlieferung, musst du erstmal gucken. Und diese Sache, liebe Geschwister, ist bekannt. Also zum Beispiel auch ein großes Thema ist der Konsens. Jetzt kommt ein Gelehrter und sagt, in diesem Bereich gibt's Konsens. Und da gibt's Riesengelehrter, Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, malikitischer Gelehrter, kam natürlich viel, viel, viel später. Der hat Fiqh, Werke und so weiter. Und dann sagt er, da gibt's einen Konsens über dieses Thema und jenes Thema. Und es gibt eine Regel. Lasse die Mursal-Hadithe von al-Hasan al-Basri und die Konsensüberlieferung von Ibn Abdul Barr. Also wenn Ibn Abdul Barr sagt, es gibt eine Ijma', alles klar, oh großer Imam, aber Sekunde, muss ich nochmal prüfen. Nicht wir Winzlinge prüfen das, die Gelehrten. Das heißt, das zeigt euch, liebe Geschwister, wie präzise die Muslime sind. Nicht, oh, guck mal, das ist dein Bruder, lass ihn doch. Nein, nein, wir haben es hier mit der Religion zu tun. So präzise sind die Gelehrten und so hart gehen sie auch mit den Ulama um. Und Al-Bukhari wurde nur Al-Bukhari, weil er diese unzähligen Prüfungen bestanden hat. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri, ich hatte ihn ja schon mal erwähnt mit der Sache mit Al-Hajjaj ibn Yusuf. Wer kann sich noch mal erinnern, was war seine Haltung? Es gab ja zwei Parteien. Entweder Aufstand gegen die Umayyaden oder nicht Aufstand gegen die Umayyaden. Zu welcher Partei gehörte er? Ja? Keinen Aufstand. Er war vehement Gegner von Aufständen gegenüber den Umayyad. Und das hatte ich ja schon jetzt oft erwähnt, warum, ja, weil der Schaden größer ist und so weiter und so fort. Ging es ihm deswegen gut? Na, ganz und gar nicht. Ich hatte ja erwähnt, Al-Hajjaj wollte ihn töten. Der hat nach ihm gesucht. Al-Hasan al-Basri musste untertauchen. So ein gewaltiger Gelehrter. Und es gab zwei Versuche, zwei Attentate auf ihn. Rahimahullah ta'ala, aber er ist nicht getötet worden. Rahimahullah ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, noch einmal, diese schwierigen Prüfungen gab es schon immer, wird es bis Yawm al-Qiyamah immer geben. Und Emotionen bringen da nichts. Diese Haltung in diesen Zeiten der Unterdrückung ist eine Haltung gemäß der Aqida. Und das entnehmen wir von diesen gewaltigen Gelehrten. Und also ganz kurz noch einmal, das hatte ich ja schon erwähnt, also er wurde gefragt, was sollen wir machen, hat er gesagt, nein, dieser Aufstand von Al-Ash'af, das war ja ein Riesenaufstand, auch niedergeschmettert. Und da kamen ja einige, die haben Al-Hasan al-Basri gefragt. So wie heute. Es gibt immer wieder Leute, die gehen zu einem Scheich, die wollen das hören, also die erwarten das zu hören, was sie selbst denken. Also sind sie zu Hasan al-Basri, hat er gesagt, was sagst du zu diesen Tyrannen, der ungerecht ist und was weiß ich und dies und jenes. Dann hat er ihnen gesagt, macht keinen Aufstand gegen, keine Rebellion. Dann haben sie gesagt, was ist das für einer? Was ist das für einer? Ja, warum bist du dann zu ihm hin, wenn es was das für einer ist? Warum hast du denn überhaupt gefragt, wenn du sagst, er hat keine Ahnung in der Religion? Das ist Neigung. Neigung. Ich fange mal an zu fragen. Oh, der hat ja nicht die Antwort gegeben, die ich hören will. Du bist kein Gelehrter. Alle sind sie dann gestorben. Bei diesem Aufstand gegen Al-Hajjaj. Al-Hajjaj hat sie alle getötet dann. Ja, bitteschön, was habt ihr jetzt davon? Was habt ihr jetzt erreicht? Al-Hajjaj ist umso mächtiger geworden. Und deswegen auch noch einmal für die Fraktion, die Gelehrten immer angreifen. Ja, der sagt nicht die Wahrheit. Geh du und sag die Wahrheit. Du bist der Löwe, bitteschön. Wir folgen dir. Aber hier im Gemütlichen zu sitzen und dann zu sagen, ja, wo sind denn die Gelehrten? Wer sagt dir denn, dass sie nicht die Wahrheit gesagt haben? Oder dass sie bedroht werden? Es können doch 1000 Möglichkeiten sein, oder nicht? Also müssen wir unsere Zunge hüten, davor, dass wir über die Gelehrten reden. Wir kennen nicht alles. Und du hast keinen Scanner, damit du sein Herz kennst und weißt, hat er das jetzt aus Heuchelei, aus mangelndem Mut gesagt, oder ist er entschuldigt, weil er eben unterdrückt wird. Du kennst nicht sein Herz. Also sei ruhig und rede nicht über die Gelehrten. Das sind also einige Aspekte über Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Und damit wir noch, inshallah, zu anderen Tabi'in kommen, nur noch die Info, er ist gestorben im Alter von 89 Jahren. Ja, ein gesegnetes Leben. Allahumma barik. Möge Allah azza wa jal uns ein gesegnetes Leben schenken. Der nächste Tabi'i, den wir uns heute betrachten möchten, ist Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ist auch einer der größten Tabi'in. Er ist der Mufassir unter den Tabi'in. Und das ist kein Wunder, weil sein Lehrer wer ist? Ibn Abbas, rahimahullah, radiyallahu anhu. Jetzt geht es um die Mekkaner. Also es gibt Orte des Wissens. Und zwar, das hat sich so entwickelt, je nachdem, wo welcher Sahabi war. Und Ibn Abbas war eben in Mekka. Und deswegen, das nennt man dann die mekkanische Schule. Das ist ausschlaggebend, zum Beispiel im Tafsir. Ja, du sagst, die mekkanische Schule, die medinensische Schule, die Schule aus Al-Basra. Ja? Oder auch im Fiqh. Und das sind ja die Ursprünge der Rechtsschulen. Ja? Je nachdem, wo der Imam war. Abu Hanifa, rahimahullah, lebt im Irak. Also wird er wohl gemäß der Schule der Iraker gelernt haben. Mujahid, rahimahullah ta'ala, ist nun ein Vertreter der sogenannten mekkanischen Schule. Warum? Weil er eben bei Ibn Abbas lernte, als Ibn Abbas in Mekka war. Natürlich war Ibn Abbas auch in Medina vorher. Und Mujahid Ibn Jabr war ein Sklave. Das haben wir oft, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Es gibt viele Gelehrte, viele großartige Tabi'un waren Sklaven. Und das zeigt dir, wie man mit Sklaven umgegangen ist früher. Das ist jetzt kein Aufruf zur Sklaverei. Aber nur damit man mal weiß, wie Sklaven behandelt wurden. Das wird ein großartiger Gelehrter. Ein angesehener Gelehrter. Das heißt also, sie wurden gut behandelt, aber sie waren halt Sklaven. Damals gab es noch diese Regeln. Aber der Islam, wie gesagt, hat das ja mit der Zeit aufgehoben, beziehungsweise wollte es aufheben, indem er immer motivierte, Sklaven zu befreien. Er wurde geboren in der Ära von Umar radiallahu an. Sein größter Lehrer ist Ibn Abbas radiallahu an, aber er hat auch noch gelernt von Abu Huraira, von Aisha radiallahu anha, Sa'd ibn Abi Waqqas und so weiter. Also viele Sahaba, aber denjenigen, den er am meisten begleitet hat, war Ibn Abbas radiallahu anhu wa ardah. Er sagte, ich habe den Koran Ibn Abbas vorgetragen 30 Mal. Das ist doch mal ein Appell an alle. Ich habe den Vortrag schon gehört. Das Seminar habe ich schon mal mitgemacht. Der macht ein Seminar mit, einmal. Ist egal, was für ein Thema. Scanner ist das. Der hat einen Scanner. Zzz, zack. Das ganze Wissen ist sein Gedächtnis. Und deswegen wird nichts aus ihm. Mujahid sagt, ich lese den Koran, also nicht nur Koran, mit Tafsir also, ja. Also, das heißt, nicht nur Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin, Iyyaka Na'budu, Iyyaka Nasta'in, sondern auch zum Verstehen. 30 Mal. Das bedeutet also, es wird wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Er sagt sich nicht, okay, ich habe einmal, zweimal, so salam alaikum, ich brauche Ibn Abbas nicht. Solange er lebt, ist er Schüler. Das heißt, solange der Lehrer lebt, ist er Schüler. So waren die Tabi'in und die anderen. Die haben sich nicht gesagt, Allah, guck mal, ich habe eine Sache gelernt, salam alaikum. Das hatten wir doch jetzt oft, oder nicht? Abdurrahman ibn Qasim, 20 Jahre bei Imam Malik, der andere 40 Jahre bei dem Gelehrten, der andere 20 Jahre bei dem Gelehrten. Das heißt also, das Wiederholen ein und derselben Sache ist eine wichtige Angelegenheit. Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, hatte so ein Programm für sich gemacht. Alle 5 Jahre wird es wiederholt. Also er geht alle Disziplinen durch, 5 Jahre, dann wird wiederholt. 5 Jahre, dann wird wiederholt, 5 Jahre, und dann wird wiederholt. Und seine Schüler bleiben mit ihm, die sagen nicht, Salamu alaikum, Barakallahu fik, so, ich hab's gelernt. Denn jedes Mal öffnet Allah ihm Tore des Wissens, der Weisheit, sodass du nochmal was mitbekommst. Und selbst wenn du nichts Neues mitbekommst, das Alte, das es sich festsetzt, geht nur durch Wiederholen. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, hat Sahih al-Bukhari 70 Mal gelesen. Und da gibt es Geschichten, da gibt es Leute, die haben Bücher 1000 Mal gelesen. Jetzt hör doch auf, jetzt bitte, ja, 1000 Mal. Ja, das ist halt, weil wir lesen ja nicht mal ein Buch. Ein Buch wird ja gar nicht mal gelesen von Anfang bis Ende. Ja, Alhamdulillah, das Buch habe ich schon. Das habe ich schon erledigt. Wie, das habe ich schon erledigt? Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, seine Bibliothek war nicht gewaltig. Also nicht viele Bücher. Aber die Bücher, die er hatte, die waren da alle im Kopf. Wie, dann hat er eine Seite nach der anderen auswendig gelernt. Und wenn du das machst, dann machst du das. Und wenn du das machst, dann machst du das. Und dann, wenn du das machst, dann machst du das. Der lernt es doch nicht wie Koran. Sondern wie prägt man sich das ein? Du liest es einmal, zweimal, dreimal. Also das Buch, nicht den einzelnen Satz. Du gehst es einmal durch, die Videoreihe, Vortragsreihe, nochmal durch, nochmal durch, nochmal durch, nochmal durch. Und nach 40 Jahren bist du Gelehrter. Wie 40 Jahre? Ich will doch jetzt schon mitmachen. Das ist das Problem. Wir sind zu voreilig. Diese gewaltige Religion, liebe Geschwister, ist so umfangreich. Das geht nicht, diese Bachelor-Master. Da denkt ihr, okay, das macht man, damit man Werkzeuge hat. Werkzeuge. Aber selbst, wann wirst du Professor? Wann kannst du habilitieren? Du musst da ewig lang, musst du da, mach dies und diese Forschung, diese Forschung, diese Forschung. Das dauert. Und genauso ist es mit der Religion. Also wiederhole und wiederhole. Wenn du hörst, da ist ein Vortrag, geh hin. Wenn du hörst, da ist ein Seminar, geh hin. Und wenn, bei den Gelehrten sitzen Gelehrte. Bei den Gelehrten, ob das jetzt Hassan al-Basri war, wen hatten wir denn letztes Mal? Nein, ich meine von den Tabi'in. Über wen habe ich geredet das letzte Mal? Kurz mal gucken, Titel. Ja?
Ich weiß nur, wer bei ihm saß.
Wer saß bei ihm? Ja, und wer ist sein Sheikh?
Der Sohn von
Farruch.
Rabi.
Rabi'atu al-Ra'i. Bei ihm saßen große Gelehrte. Wissen die das nicht? Doch, aber sie wiederholen es. Warum wiederholt das nicht alleine? Ja, weil du vielleicht noch eine Info dazu bekommst. Das heißt, die Art und Weise, wie heute die Jugend oder also die Leute lernen, ist Katastrophe. Ist Katastrophe. Und deswegen sitzt auch nichts, weil man die Sache nicht wiederholt und wiederholt. Die Ulama wurden gefragt, wie habt ihr denn das ganze Wissen bekommen? Dann sagte, ich kann mich nicht mehr recht entsinnen, wer das war, Bukhari oder ein anderer, also einer von den großen Gelehrten, er sagte, eine Angelegenheit nach der anderen. Also mit der Zeit. Eine Angelegenheit, eine Fragestellung nach der anderen. Also Mujahid war der Schüler von Ibn Abbas radiallahu an, und deswegen war er Experte in Sachen Tafsir, und deswegen jeder, der ein Tafsirwerk liest, wo überliefert wird, also die Ansichten der Tafsirgelehrten überliefert wird, jetzt zum Beispiel Tafsir al-Sa'di, er überliefert nicht, sondern er gibt dir die Essenz, ja, was diese Gelehrten gesagt haben. Aber ein Tafsir Ibn Kathir zum Beispiel, da steht, قال مجاهد, قال عكرمة, قال قتادة, قال dies und jenes, dann wirst du Mujahid finden. Geht gar nicht anders. Denn das Wissen von Ibn Abbas ist bei Mujahid. Er hat das Wissen von Ibn Abbas radiallahu an verbreitet. Ibn Mujahid rahimahullah ta'ala ist dann auch in einem hohen Alter gestorben. und zwar im Alter von 83 Jahren. Der dritte, inshallah ta'ala, für heute. Und wie gesagt, also diese Reihe ist jetzt nicht gedacht, dass wir ausführlich über jeden sprechen. Hört euch diese Namen an und sucht nach Biografien, so gut es geht. Lernt mehr, also da gibt es natürlich viel, viel mehr zu sagen. Ja. Aber mir geht es darum, dass wir mehrere Namen hören. Die Sahaba, Alhamdulillah, wir kennen zwar nicht alle, aber, also wir heute, die Sahaba sind bekannt, aber wir leider beschäftigen uns nicht damit, so dass wir nicht viele kennen. Aber Tabi'in ist ja auch noch umso schlimmer, oder nicht? Also mit Tabi'in haben wir fast gar nichts mehr zu tun, leider. Ja. Deswegen ist es wichtig, diese Namen zu kennen. Der nächste ist Ikrima, auch bekannt in Sachen Tafsir, auch ein Schüler von Ibn Abbas. Er war nicht nur Schüler, sondern Sklave von Ibn Abbas. Schon wieder ein Sklave. Die ganzen Sklavengelehrten oder was? Das zeigt wieder, wie man mit Sklaven umgegangen ist. Zeigen wir mal, wie die Amerikaner mit Sklaven umgegangen sind. Wurden sie Wissenschaftler? Oder wurden sie unterdrückt? Das bedeutet also, der Islam, noch einmal, das ist kein Aufruf zur Sklaverei, sondern es geht darum, selbst in der Zeit, in der die Nicht-Muslime Sklaven gefoltert haben, ihnen keine Rechte gegeben haben, sehen wir klare Beispiele, wie man mit Sklaven umgegangen ist. Man hat ihnen das Wissen nicht verwehrt. Das ist ja das Erste. Welcher Sklave durfte denn bitte schön in Amerika lernen oder in die Schule gehen oder was weiß ich was machen? Die durften ja nicht mal in den Bus einsteigen. Und hier Leute, die lernen und sie dürfen lehren, obwohl Ibn Abbas lebt. Es war ja nicht so, dass diese Tabi'in erst nach dem Tode zum Beispiel von Ibn Abbas gelehrt haben. Nein, nein, in der Zeit Ibn Abbas manchmal, radiallahu an, hat die Leute zu diesen Tabi'in geschickt, fragt ihn. Er hat nicht gesagt, guck mal, das ist ein Sklave und deswegen, da hat gar nichts zu melden hier, ja. Hallo, ich bin der Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas, Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist Islam. Warum hat er ihn nicht freigelassen? Wer hat dir gesagt, dass er ihn nicht freigelassen hat? Aber es kann sein, dass zu einer gewissen Zeit man Arbeiter brauchte. Und früher gab es kein Jobcenter, ja, wo du hingehst, da darf ich mal ein paar Arbeiter haben. Oder diese Zeitarbeitsfirmen, die neue Sklaverei. Sondern es gab eben diese alte Form. Ja. Ikrima, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, war also der Sklave von Ibn Abbas und er war ein Amaziri. Also er kam aus dem Maghreb-Staaten. Ja, also mit der Zeit, wir haben ja geredet über die Einnahme der Maghreb-Staaten, oder nicht? Ja, und da wurden ja auch Gefangene genommen. Und das war ja früher so, Gefangene werden zu Sklaven. Das heißt, seine Abstammung, er ist kein Araber, Ikrima, rahimahullahu ta'ala, dieser edle Tabi'i, sondern er ist ein Amaziri. Ja? Und wurde zu einem der größten Tabi'in überhaupt, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Und zwar wurde er Ibn Abbas geschenkt. Also Ibn Abbas hat ihn nicht gekauft, sondern er wurde geschenkt. Das gab es halt früher. Ja? Also Sklaven wurden verkauft. Und du konntest früher, also zur Zeit der Sahaba und Tabi'in, und noch einmal, das war ja kein islamisches Gesetz, das war internationales Gesetz. Das haben alle gemacht. Du konntest ja auch deinen Besitz verschenken, oder nicht? Also auch deinen Sklaven verschenken. So hat man Ibn Abbas, radiallahu an, Ikrima, geschenkt. Ikrima, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, hat sowohl in Mekka als auch in Medina studiert, also gelernt, aber auch im Irak, also al-Basra, aber auch im Jemen und auch al-Sham und in Ägypten und auch in den Maghreb-Staaten und auch Khurasan, also Iran. So waren die Tabi'in. Das heißt, sie haben nach Wissen gesucht. Sie sind von einem Land zum anderen Land gegangen, um zu lernen. Und heute hast du alles vor deiner Nase und du willst nicht lernen. So viele Vorträge gibt es, ob jetzt im Internet oder auch in der Stadt. Wenn zum Beispiel jemand wohnt in einer Stadt und 20 Kilometer nebendran ist die Moschee, oh, das ist weit. Ui, 20 Kilometer. Also, oder eine Stunde Fahrt, mach eine Fahrgemeinschaft, Junge. Für ein Vorstellungsgespräch willst du nach Berlin fahren mit Blablacar oder nicht? Oder nicht? Und das ist nicht Blabla, das ist Qalallah, Qala Rasulullah. Ja? Aber so faul sind wir geworden, dass es zu einer Regel ist. Es ist die Regel. Die Regel bei uns Muslimen, ich rede jetzt nicht über die Nicht-Muslimen, ich rede über Muslime. Die Regel ist, ich gehe grundsätzlich nicht mehr als 10 Kilometer. Kannst du nicht verlangen von mir, also bitte, ja. Da hörst du, okay, in der anderen Stadt ist ein Vortrag, ist ein Seminar, ui, das geht jetzt nicht. Geht ja nicht. Diese Menschen sind quer durch die ganze Welt gewandert. Manchmal nur wegen einem einzigen Hadith. Ein Hadith, der geht hin, ein Hadith geht wieder zurück. Und manchmal haben sie Sachen erlebt, die Strapazen sind. Ja. Auf jeden Fall, Ikrima sagte, ich habe 40 Jahre lang studiert. 40 Jahre. Wenn man das weiß, liebe Geschwister, auch wenn du jetzt nicht 40 Jahre den Islam studieren wirst, ist gut, also dass du lernst bis zu deinem Tode, möge Allah uns ein gutes Ende geben. Aber zumindest erzieht das dich, dass du den Mund hältst. Dass du weißt, ich bin kein Gelehrter. Ich bin kein Mufti. Nur weil du 3 Jahre irgendwo studiert hast, ich habe gar nicht studiert, ja, dann umso eher. Also selbst wenn du studiert hast, 3 Jahre, du hast einen Bachelor, einen Master, von mir aus hast du einen Doktortitel in Scharia, das ist nichts. Das ist nichts, dadurch wirst du kein Gelehrter. Gelehrter wirst du wie? So. So wie die früheren Gelehrten geworden sind. Und Alhamdulillah, es wird immer Gelehrte geben. Es wird immer Gelehrte geben. Und es gibt jetzt auch Gelehrte. Aber du, ich, wir sind keine Gelehrte. Wenn ich kein Gelehrter bin, Mund halten. Respektvoll bleiben gegenüber den Gelehrten. Also wie kann jemand, der das nicht gemacht hat, dann über Gelehrte reden, ach, was für ein Heuchler. A'udhu billah, wie kann man nur das machen? Das sind kranke Menschen, deren Herzen, vielleicht auch der Verstand, aber zumindest das Herz ist krank. Möge Allah uns vor diesen Krankheiten bewahren. Wie gesagt, Ibn Abbas gehört zu seinen Lehrern, aber auch Aisha radiallahu anha, Abu Huraira, Ibn Umar, Abdullah ibn Amr und so weiter, Ali ibn Abi Talib, also die Liste ist lang, radiallahu anhum ajma'in. Er sagte, ich habe hunderte von Sahaba in dieser Moschee getroffen, ja? Also wohl in Medina. Zu seinen Schülern gehören großartige Gelehrte, Ibrahim al-Nakhai, al-Sha'bi und so weiter, Amr ibn Dinar, Qatada, ja, den werden wir uns auch nochmal anschauen und so weiter und so fort. Viele großartige Gelehrte. Amr ibn Muslim sagte, Ikrimah hat Tawus überholt im Wissen. Tawus ist auch ein Gelehrter. Tabi'i. Tawus auch Riesen. Findet ihr auch beim Tafsir manchmal. Ja. Qala Tawus. Das ist die Ansicht von Mujahid und Ikrimah und Tawus und so weiter. Das heißt also, er hatte sehr, sehr viel Wissen. Muhammad ibn Rashid sagt, Ibn Abbas ist gestorben, wobei Ikrimah noch ein Sklave war. Da hat ihn Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah vom Sohn von Abdullah ibn Abbas, er hieß Ali, gekauft. Er war ja ein Sklave, also wird er vererbt. Wie Ware wurde, war das? Ja, noch einmal, das war überall so, nicht nur bei den Muslimen. So, jetzt wurde er also vererbt. Der Vater ist gestorben, ja, wird vererbt an den Sohn. Und je nachdem, wer die Erben eben sind, hier in diesem Fall eben der Sohn. Und er hat ihn jetzt verkauft an einen aus der Familie von Muawiyah, radiallahu anh, ein Enkelkind. Khalid ibn Yazid, Yazid hatten wir ja, ne? Yazid ibn Muawiyah, Yazid al-Hussein wurde ja getötet zu seiner Zeit. Auf jeden Fall, und zwar für wie viel? Für 4000 Dinar. Also 4000 Goldmünzen. Und das sind 17 Kilo. 17 Kilo Gold. 17 Kilo, nicht 17 Gramm. Wie viel sind das? Ja? Ich sind das? Ach so. Ja, wie viel kostet der Gramm hier? Wer hat frisch geheiratet? 6 Euro Gramm? Ja, bitteschön. 12 Kilo. Das heißt, Kilo kostet? 6.000? 600.000. El-Muhim, also rechnet sie selbst. Viel Geld. Viel Gold auch. Viel Geld. Da hat das Ikrimah mitbekommen, dass er verkauft wurde für 4.000 Dinar. Da sagte er zu dem Sohn von Ibn Abbas, Ali, rahimahullah. Er sagte, hast du mich für 4000 Dinar verkauft? Er sagte, ja. Er sagte, du hast das Wissen deines Vaters für 4000 Dinar verkauft. Also er, so wie auch Mujahid, ja, die haben ja das überliefert, was Ibn Abbas überliefert hat. Das bedeutet was? Egal wie viel du zahlst, egal wie viel du zahlst, das Wissen von Ibn Abbas radiallahu an ist viel mehr wert. Dann ist er zu diesem Käufer gegangen, hat gesagt, darf ich bitte, hier, nimm das Geld, kann ich ihn zurücknehmen? Hat er gesagt, okay, und dann hat er ihn freigelassen. Es gibt keinen Betrag, der angemessen wäre. Warum? Weil Ikrimah, rahimahullah ta'ala, das Wissen von Ibn Abbas radiallahu an weiter vermittelt. Und Ibn Abbas radiallahu an hat sich sehr um Ikrimah gekümmert. Noch einmal, das war ja sein Sklave, also sehr, sehr nah mit ihm. Und er hat ihn manchmal auch geschickt, dass er den Leuten die Antworten geben soll. Also wenn sie Fragen haben, er soll sich darum kümmern. Ja, also so ein Vertreter von Ibn Abbas radiallahu anhu wa ardah. Und Ikrimah, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ist auch im hohen Alter gestorben, und zwar im Alter von 80 Jahren, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Das sind einige Aspekte. Wie gesagt, wir reden hier von einem Leben von 80 Jahren, also da ist sehr, sehr viel noch zu sagen, aber merkt euch diese Namen, das sind unsere Vorbilder, das sind unsere Vorfahren. Das sind Namen, die man sich merken soll. Nicht Fußballer oder noch schlimmer Sänger oder Allahu A'lam, Schauspieler. Oh, kennst du den? Ja, wer kennt den nicht? Ja, sondern diese gewaltigen Namen müssen wir uns merken, müssen wir unseren Kindern beibringen, auf dass sie eben diesen Rang der Gelehrten kennen. Möge Allah uns mit ihnen allesamt vereinen, zusammen mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns erlauben, von ihrem Wissen zu nehmen. Möge Allah azza wa jall uns recht leiten, auf dass wir mehr lernen. Und möge Allah das Wissen, das wir erlernen, auch segnen. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.